Herzlich willkommen zu Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, nämlich ein neues Format, Bauexperte trifft Landratskandidatin. Ich freue mich heute, Frau Pünkohoff im Interview zu haben und heute einmal zu erfahren, wer sind Sie so als Person? Warum wollen Sie sich überhaupt als Landrätin wählen lassen? Und was können wir von Ihnen erwarten, wenn Sie dann denn gewählt worden sind? All dies erfahrt ihr in diesem Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Ja, wenn Sie uns einmal erzählen wollen, wer sind Sie und was sollte man unbedingt über den Menschen Sylvia Pünkohoff wissen?
Oh, gute Frage zum Einstieg. Der Mensch Sylvia Pünkohoff, erst einmal, wer ich bin. Ich fühle und denke hier als Grafschafterin. Ich glaube, das ist für mich schon kennzeichnend. Meine Familie lebt in Nordhorn. Dort haben wir unsere drei Kinder großgezogen. Die sind schon erwachsen und zwei sind auch in der Zwischenzeit nicht mehr in Nordhorn. Meine Mutter lebt noch in Schüttorf. Ich stamme auch also aus Schüttorf. Wir haben Verwandtschaft in der Obergrafschaft bis in die Niederlande hinein. Mhm. Und das war auch durchaus prägend für mich so in der Kindheit, dann immer noch mal über die Grenze zu pendeln, um da die Tante zu besuchen. Das war schon spannend.
Also sind Sie hier vollkommen verwurzelt in der Grafschaft?
Ich bin hier ganz verwurzelt und habe auch das beruflich mich hier durch die Grafschaft einmal auch entwickelt. Aber was mich auch prägt als Menschen ist dann vielleicht jetzt in der Zwischenzeit eben auch der Blick von außen. Das ist nun berufsbedingt auch in der Zusammenarbeit mit anderen Landkreisen oder wie auch immer, jedenfalls auch zu sagen oder erstmal zu verstehen, unsere Grafschaft ist so ein bestimmter Landkreis, eine bestimmte Größe, gar nicht besonders groß. Mhm. Und dann einmal aber auch zu sagen, hier ist es aber auch echt schön, das habe ich zwar immer schon so gesagt, aber wenn man dann den Vergleich hat und das dann auch zu erhalten. Und das so prägt mich als Menschen ganz bestimmt, so diese Herkunft und die Verbundenheit hier mit der Region. Das darf ich wohl sagen. Und hat mich auch gelehrt, hier respektvoll mit den Menschen in der Grafschaft umzugehen. Das ist so bestimmt ein wichtiger Punkt für mich.
Ja, das ist, glaube ich, in der heutigen politischen Landschaft ein ganz, ganz wichtiger Wert, Respekt. Also wenn wir dort alle etwas respektvoller miteinander umgehen, ich glaube, dann würde vieles, was so gerade in den Medien diskutiert werden, ganz anders sein. Wie ist Ihr beruflicher und Ihr persönlicher Werdegang? Wie sind Sie bis zu dem heutigen Punkt gekommen? Was haben Sie vielleicht mal an Ausbildung genossen und was war so Ihr Werdegang bis heute?
Ja, ich habe studiert, ich habe Deutsch und Chemie studiert und war Lehrerin. Das wollte ich unbedingt werden. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr vorher gemacht in einer Tagesbildungsstätte oben in Papenburg. Und die Zusammenarbeit mit den Kindern, das hat mir schon wirklich sehr gut gefallen. Auch eben gerade der pädagogische Ansatz. Nebenbei habe ich dort meinen Mann kennengelernt. Ich sage immer, das FSJ hat sich gelohnt.
Ja.
Und das war auch also der Grund, Lehrerin werden zu wollen und dann mit den Fächern, wie gerade gesagt. Ja, und dann wurde ich das und war erst einmal in Bad Bentheim am Burggymnasium ein paar Jahre, in Nordhorn am Gymnasium und dann mehrere Jahre auch Schulleiterin hier in Neuenhaus und Uelsen. Das war natürlich auch sehr prägend für mich, eine besondere Zeit, hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Und dann wurde ich auch gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, nach Osnabrück zu wechseln in die, damals hieß das noch Landesschulbehörde. Und da habe ich erstmal gesagt, nein, das geht ja nicht. Ich möchte ja hier bleiben. Und nach einiger Bedenkzeit habe ich aber dann doch gedacht, ja, habe ich mir das überlegt, dass ich vielleicht die Erfahrung, die ich habe, so von der Pike auf, Klassenlehrerin gewesen zu sein und mit Eltern zusammengearbeitet zu haben, natürlich mit den Schülerinnen und Schülern den Unterricht, dass mich das eben doch reizt, die Schulleiterinnen-Erfahrungen dann auch wiederum mitzunehmen und dann zu sagen, ja, das kann ich mir eben doch gut vorstellen, dann nicht nur für die eigene Schule, sondern dann für viele Schulen auch tätig zu werden. Mhm. Und dann wurde ich, wir nennen das dann Dezernentin für die Schulen. Das war auch ganz unterschiedlich, mal in Ostfriesland und in Osnabrück und in wo auch immer, in Leer und in Emden. Und in der Zwischenzeit wurde ich dann aber auch Dezernatsleiterin, also für die Gymnasien und Gesamtschulen in ganz Weser-Ems zuständig und stellvertretende Behördenleiterin und habe da also die Mitverantwortung für 1220 Schulen in ganz Weser-Ems.
Okay.
Genau. Und das macht auch Spaß. Das ist nicht immer bequem, im Sandwich auch zum Kultusministerium. Zum Beispiel, weil ja die Realität in den Schulen nicht immer gut dazu passt, was dann wieder neu und anders oder besser auch manchmal vielleicht soll. Mhm. Und da auch zu vermitteln und da auch den Blick dafür zu behalten, was brauchen denn die Schulen?
Ja.
Und wenn wir wissen, was die Schulen brauchen, was brauchen also Lehrerinnen und Lehrer, damit es dann bei den Schülerinnen und Schülern wirksam ankommt. Mhm. Und da dann der Erfahrungsbereich in der Leitungsfunktion wiederum für 420 Mitarbeitende, das ist schon auch eine reizvolle Tätigkeit. Es klingt jetzt fast so, als ob ich da nie wieder weg wollte.
Es gibt ja noch eine Steigerung, das ist vielleicht gerade die Kandidatur, aber das bedeutet, Bildung ist Ihr großes Thema, auch das, was Sie, wenn Sie nun gewählt werden, dort verbessern, umsetzen wollen? Oder?
Also wenn man mich spontan nach drei Themen fragt, dann nenne ich meistens nicht Bildung. Das ist mir so nahe und selbstverständlich, dass ich das bisweilen fast vergesse. Ja, das ist klar, dass ich mich da kümmern werde und da auch besonders motiviert bin und auch vieles verstehe oder Erfahrung habe, sagen wir das mal so. Das heißt noch gar nicht, dass das ein Schwerpunkt ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob das gerade jetzt der Schwerpunkt ist. Ich glaube eher nein, der in der Entwicklung unseres Landkreises von besonderer Bedeutung ist, wenngleich aber von grundsätzlicher Bedeutung.
Ja.
Das wären eigentlich zwei Themen, Gesundheit und Bildung.
Ja.
Damit es allen Menschen gut geht und alle eine gute Lebensqualität hier haben. Und alle meint wirklich alle. Wir haben 144.500 Einwohner. Jedenfalls war das noch Ende 23 so. Ich glaube, das war die letzte Statistik. Wahrscheinlich sind es in der Zwischenzeit mehr. Und die brauchen all diese guten Bedingungen, damit sie hier gut leben können in der Grafschaft. Und da sind die beiden Themen zentral. Ob im Kontext Bildung da so viel gerade Gas gegeben werden muss, gerade in der Rolle der Landrätin, weiß ich nicht, Ganztag und so weiter spielt eine Rolle, aber das ist in weiten Teilen kommunal verantwortet oder in den Schulen selbst. Und da geht es, wenn überhaupt noch, das ist allerdings auch wesentlich darum nicht, aber um die Ferienbetreuung und so weiter, da ist wieder die Jugendhilfe gefragt. Aber jetzt wird es sehr speziell. Also Bildung, klar, da bin ich sprechfähig und weiß auch, worum es geht, aber ist vielleicht nicht das größte und wichtigste Entwicklungsthema, was wir haben.
Gab es bei Ihnen in Ihrem Leben einen besonders prägenden Moment? Sie haben ja schon gesagt, wie Sie Ihren Mann kennengelernt hat. Sicherlich war das einer der prägendsten Momente.
Ich kann mich noch erinnern,
gab es vielleicht noch einen weiteren, der Sie unwahrscheinlich geprägt hat für Ihr weiteres Leben?
Naja, eine Familie zu gründen ist eben unglaublich prägend. Und also die Geburten unserer drei Kinder, das kann ich gar nicht leugnen. Das sind die prägendsten Erlebnisse, die ich hatte im Leben. Oder überhaupt zu fünft dann eine Familie zu sein. Das hat ja auch meinen Alltag geprägt und auch mein Denken und Handeln. Aber auch was ich erfahren habe selber als Mutter, die einen Kita-Platz sucht, damals, habe ich mich auch ans Telefon klemmen müssen für unsere älteste Tochter, als das losging, das Thema. Wie findet man einen Kinderarzt, eine Hebamme und. Das sind Themen, die mich noch heute bewegen, jetzt aus der neuen Perspektive. Und das sind quer zu denken zwischen den Themen, weil man es selbst hier erfahren hat und dann zu merken, da kann aber auch mal was besser oder ist einfach nicht fair oder da ist die Situation nicht gut für Menschen. Und von daher ist das also ja auch prägend für mein späteres und oder weiteres Handeln gewesen.
Ja.
So Familie zu sein, wir immer mit dem Wohnort erst in Brandlicht, aber dann kurz danach dann in Nordhorn selbst. Mhm. Das war sehr, sehr prägend, ja.
Okay.
Sehr wunderschön.
Das glaube ich. Also ich glaube, wir können hier in der Grafschaft echt zufrieden sein, dass wir hier noch ganz, ganz gut wohnen können. Also da sind wir sehr privilegiert. War Politik schon immer Ihr Ziel oder hat sich das eher entwickelt?
Das hat sich entwickelt und ich weiß sogar auch noch gut, aus welcher Situation heraus. Also es war immer schon ein Thema, was ich spannend fand. Das muss ich schon sagen. Das waren die Diskussion bei uns zu Hause im Wohnzimmer, wenn die Onkel und Tanten zu Besuch kamen und da ging es hoch her und dann wurde also über Politik diskutiert. Wir als Kinder staunten dann, dass sich Erwachsene so aufregen können und das war spannend. Das waren damals schon die Themen, auch wieder Bildung, aber gerechter Lohn, Arbeit und derlei Dinge. Und das war schon auch prägend. Und dann aber als Lehrerin damals, da war ich also erst am Gymnasium in Nordhorn, ja, in den ersten Jahren und dann zu erleben, eigentlich brauchen wir Schulsozialarbeit an einer Schule. Mhm. Auch damals schon durchaus in dem Wissen, naja, nicht nur an der eigenen Schule, an jeder Schule.
Ja.
Nicht, wir können mit Menschen, die Sozialarbeiter sind, ich hatte auch Freundinnen und Freunde, die Sozialarbeiter sind und wusste, die können was, was wir nicht so gut können, wir Lehrerinnen und wir Lehrer. Mhm. Und die haben auch noch mal einen ganz anderen Blick wiederum für die. Und die sagen ja auch dann für die Kinder, wir sagen die Schülerinnen und Schüler. Mhm. Ne? Und können auch mit Eltern ganz anders umgehen, also professionell natürlich. Und aber haben da auch noch mal was, was wir nicht haben. Und einfach zu sagen, so, das brauchen wir auch. Und dann habe ich auch gemerkt, das kann ich ruhig meiner Schulleiterin, damals war das Frau Woltmann, den lieben langen Tag erzählen. Dann winkt die auch nur ab und sagt, ja, weiß ich, aber was da bewegt sich nichts. Und dann dachte ich so, jetzt muss aber dann doch, mir war klar, das sind politische Entscheidungen, politisch aktiv werden. Und die SPD ist mir da auch durch das Elternhaus in die Wiege gelegt. Mein Vater war bei Stimmern und meine Mutter Hausfrau da. War mir das wichtig, die Werte, die dort auch transportiert wurden. Und da wusste ich auch, da habe ich auch mit einem solchen Anliegen eine politische Heimat. Und also in die SPD eingetreten, dann war ich relativ bald auch im Stadtrat aktiv in Nordhorn und konnte dann tatsächlich erleben, dass wir dann 3 Stellen Schulsozialarbeit an den Grundschulen irgendwann hinbekommen haben. Schön. Ja, das war wirklich toll, das war eine ganz große Freude und musste auch, natürlich, das ist nicht allein mein Werk gewesen, das ist ja nie so in der Politik. Also Mehrheiten finden, überzeugen Menschen davon, selber berichten aus dem eigenen Horizont und aus dem eigenen Erfahrungsbereich und sagen, Mensch, wir brauchen das und das ist wichtig. Ja, und in der Zwischenzeit haben wir ja noch viel mehr Schulsozialarbeit an den ganzen Schulen und richtigerweise auch da wieder die Leistung auch durchaus von Politik, die ja manchmal gar nicht so gesehen wird, dass über die Anträge, über die Landesentscheidung dann klargestellt wurde, selbstverständlich brauchen wir die Schulsozialarbeit. Wir haben sie an vielen Schulen schon, es fehlt nur noch an einigen Schulen. Aber das war für mich natürlich so ein Schub in die Politik hinein, der war natürlich auch wieder sehr motivierend dran.
Ja, so ein Herzensprojekt, gerade wenn es dann erfolgreich ist, wenn man sagt, man kämpft für etwas und versucht.
Nach mehreren Jahren.
Ja. Okay, also es ging nicht sofort.
Es geht nie. Das ist typisch in der Politik, das geht nie ganz schnell, wenngleich es sich im Rückblick so flott erzählt. Mhm. Aber trotzdem, das war in derselben Wahlperiode, also wo ich weiß gar nicht, ob es dann 3 Jahre oder so gedauert hat. Das ist... heute weiß ich, das ist eigentlich eher schnell. Aber ich hatte eben so viele, die von vornherein das auch wichtig fanden oder Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die das genauso gesehen haben. So ist es ja nicht. Sonst geht's ja auch nicht. Niemand macht da was ganz alleine.
Nein.
Das geht nicht.
Es geht nur im Team und in der Gruppe. Was motiviert Sie persönlich, unabhängig von der Politik, was Sie uns gerade erklärt haben, nun zu kandidieren? Gibt es irgendwo ein weiteres Herzensprojekt oder irgendwo etwas, wo Sie sagen, das möchten Sie gerne verändern?
Ja, ich glaube, das ist es jetzt so, das sind so verschiedene Punkte. Es ist nicht so ein Herzensprojekt, sondern es ist so die Idee, dass, da kann ich durchaus an den Beginn nochmal anknüpfen, dass ich eben weiß um unseren schönen Landkreis. Wir haben hier eine meist gute Situation und manchmal merkt man das gar nicht so richtig, weil man sich so beschäftigt mit den Dingen, über die man sich gerade aufregt oder die gerade nicht so gut laufen. Und dieses Potenzial hier insgesamt doch noch weiter voranzubringen, das treibt mich schon um und an. Und das ist so auch diese besondere Lage an der Grenze. Das ist für mich ja auch mal prägend gewesen oder bleibt es auch noch. Ich sehe hier also wirklich eine ganz besondere Chance. Ich sehe auch die Verbundenheit der Menschen hier in der Grafschaft mit dieser Region. Das ist nicht engstirnig, das ist sogar durchaus offen. Da würde ich keine Abstriche machen. Und das heißt ja auch nicht, dass das irgendwie bedeutet, nur wir hier in der Grafschaft und nur für uns, ganz im Gegenteil. Das heißt ja, wir hier in unserer Region, unserer Stärken, hoffentlich dann bewusst, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen was für tun, dass wir noch ein paar Stärken weiter nach vorne bringen. Mhm. Vielleicht kommen wir da ja noch drauf gleich im Gespräch. Und in der Nachbarschaft zu den Niederlanden, Emsland, das ist auch Nordrhein-Westfalen, das vergessen wir manchmal, dass wir hier in dieser Region hier noch mehr tun können und hier für unsere Kinder und für unsere Familien die Situation verbessern können. Also das treibt mich schon an. Das ist also keine per se politische Motivation, sondern das ist erstmal einfach so, Mensch, können wir noch ein bisschen besser. Das motiviert mich, dass ich mich dafür sehr gerne einsetzen möchte.
Also diese grenzübergreifende Verbundenheit. Also wir sitzen hier jetzt gerade so in einem kleinen Zipfel in Emlichheim. So drei Seiten sind Holland. Wenn wir jetzt einmal hier rechts rausschauen, da hinten können wir schon sehen.
Ja.
Und in Emlichheim stehen wir jetzt ja vor einem ganz, ganz großen Schritt Ende des Jahres. Das heißt, dass wir endlich einen Bahnanschluss bekommen.
Jawohl.
Also wenn ich in Deutschland unterwegs bin und den Leuten erzählt habe, ich muss eine Dreiviertelstunde fahren bis zu einem Bahnhof, dann fragen die, wo wohnst du denn?
Ja, genau.
Jetzt soll es ja Ende des Jahres endlich soweit sein, dass wir dort den Anschluss bekommen und dann ja zu beiden Richtungen fahren können. Das heißt, wir können durchfahren bis nach Berlin, aber wir können zur anderen Seite auch durchfahren bis Amsterdam. Und ich glaube, dass das gerade auch hier uns im Grenzgebiet nochmal einen riesen Aufschub gibt, einen Schub nach vorne gibt, dass wir uns einfach noch besser vernetzen können.
Unbedingt. Und das müssen wir aber auch gestalten. Also zum einen, dass es überhaupt dazu jetzt gekommen ist, das ist großartig. Da haben auch wirklich die Kommunen, der Landkreis, die Benthamer Eisenbahn und an einem Strang gezogen. Und sonst hätten wir keine Bahnverbindung. Bis dahin, dass wir Ideengeber hatten und Impulsgeber und so weiter. Und das hat unglaublich gut geklappt und das ist ein Schub nach vorne. Die Bahnverbindung von Bad Bentheim, dann ja die Reaktivierung bis nach Coevorden. Und dann geht es ja noch weiter. Und ich bin dann auch im Gespräch gewesen, zum Beispiel mit Melle Mülder von der Niedersachsen Line, der also in den Niederlanden den Anschluss, wenn man so will, von Coevorden nach Groningen vorantreiben wird. Und das ist total spannend und inspiriert mich auch, die jetzt schon darüber nachdenken, wie an jedem Haltepunkt sich die Bedingungen für Arbeit, Wohnen und Lebensqualität verändern werden. Und idealerweise gestalten wir das und sagen dann nicht so 10 Jahre später, das ist ja interessant, jetzt müssen wir hier mal was tun, sondern das ist toll, wenn wir da vorausschauend uns mit befassen. Und das können wir auch auf unsere Grafschaft übertragen. Was heißt das dann für die Haltepunkte, Hochstede, Emlichheim, Wohnen haben wir ja natürlich hier als Thema. Das heißt auch, dass wir eine attraktive Grafschaft sind und auch bleiben werden. Da bin ich doch von überzeugt, auch für Zuzug.
Ja.
Das verschärft ja aber auch die Thematik Wohnen vielleicht sogar. Und da müssen wir uns ja auch vorbereiten. Das wäre ja dumm, wenn wir es nicht täten. Und es ist aber unheimlich reizvoll, weil es sehr positive und optimistische Entwicklungen sind. Also mich lassen die optimistisch sein.
Absolut.
Das muss auch und das ist ein Pfund, das können wir nicht liegen lassen, das ist doch vollkommen klar.
Ja, und wir sehen es ja in Neuenhaus. Also wir haben bei Neuenhaus gesehen, wie sehr die von dem Bahnanschluss profitiert haben. Sie haben Emlichheim die Samtgemeinde Emlichheim in den Einwohnerzahlen weit überholt.
Ja.
Sie waren immer hinter uns. Ich glaube, vorletzten Wohnraumentwicklungskonzept hatten sie eine sehr pessimistische Prognose. Und genau das Gegenteil ist passiert. Und ich glaube, ein großer Punkt dafür ist wirklich der Bahnanschluss. Und deswegen hoffen wir natürlich in Emlichheim, dass uns das auch nochmal beflügelt.
Genau.
Und wir dort halt einfach den nächsten Schritt dann machen dürfen und sind ganz gespannt auf das nächste Jahr.
Genau, genau. Das war übrigens auch in Nordhorn sogar der Fall. Auch dort ein Einwohner plus in der Anzahl. Und auch dort kann man das sagen, dass das mit dem Bahnanschluss zu tun hat auch. Mhm. Und Gewerbeansiedlungen etc. Also das ist ja von großer Bedeutung, dass wir da auch optimistisch bleiben und Investitionen getätigt werden. Das ist schon das, was wir auch brauchen, am Ende wieder auch für die Menschen. Denn die wollen gute Arbeit haben und müssen ja auch ihr Leben finanzieren. Und das geht dann ja auch. Und sonst ist das natürlich schlecht.
Ja.
Also das, da greift eins ins andere. Ja.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Politik und über die Grafschaft gesprochen und über Ihre Perspektive. Was machten Sie, wenn Sie mal nicht arbeiten? Wie sieht die private Seite von Frau Pünkohoff aus?
Oh ja, die private Seite. Wenn wir Zeit haben, mein Mann und ich, dann fahren wir gerne mit dem Wohnwagen los. Am liebsten sogar, ohne dass wir vorher buchen und nach Wetterkarte. Und dann können wir immer noch entscheiden, Mosel oder Ostsee oder Mecklenburger Seenplatte. Und wenn es dann noch ganz kalt ist in den Osterferien, wir sind nicht an Ferienzeiten gebunden, aber in dieser Phase, dann könnte man auch sagen, ah, lass uns mal lieber in die Mosel fahren, da ist doch die Wettervorhersage einfach ein bisschen schöner. Dann können wir dann da auch hinfahren. Also wenn wir Zeit haben, dann machen wir das sehr gerne. Wir fahren auch sehr gerne einfach mal mit dem Rad los. Meine Mutter wohnt ja in Schüttorf, das hatte ich gerade schon erwähnt, und dann durch das Fechtetal da einmal
sehr schön
kann man also eine wunderbare Radstrecke von Nordhorn nach Schüttorf. Die fahren wir auch. Wir finden immer, wenn man sie hinfährt und wenn man sie zurückfährt, sieht schon wieder anders aus. Und das können wir im Zweifel auch jeden Sonntag machen. Das finden wir jedes Mal wieder schön.
Ja. Sehr schön. Also wie wir hören, wirklich absolut hier in der Region verbunden, sondern ja, Sie leben hier seit langer, langer Zeit, kennen sich hier aus und sind sehr mit den Menschen verbunden.
Ja. Aber das geht ja hier jedem so.
Ja. Schauen wir mal einmal weiter. Warum haben Sie sich entschieden, für das Amt der Landrätin zu kandidieren?
Warum ich mich entschieden habe, das ist schon mal eine interessante Formulierung, die Sie da gewählt haben. Habe ich mich überhaupt entschieden, habe ich dann jetzt mal so als erstes
Sie
überlegt.
Sie ja zumindest zugestimmt
genau, haben. Genau, also. Genau. Aber ich darf mal vielleicht erzählen, wie das so war. Ich bin irgendwie...
Gerne.
Genau. Oh, das ist jetzt über ein Jahr her, 1,5 Jahre vielleicht, dass ich angesprochen wurde von Freundinnen und Freunden auch aus der SPD oder auch übrigens auch schon mal von außerhalb, als dann auch irgendwann klar war, der Uwe Fizek tritt auch nicht mehr an. Mhm. Vorher schon, wäre das nicht mal was für dich, Silvia? Und dann, das hat mich gar nicht groß zu geäußert. Das war ja gerade eben auch gar nicht Thema. Und dann irgendwie näherten wir uns so einem Prozess, dann jetzt dann schon auch innerhalb der Partei selbstverständlich, Mensch, wir brauchen Kandidatinnen und Kandidaten und da gab es doch dann Menschen, die gesagt haben, Silvia, das ist was für dich, die trauten mir das zu. Mhm. Und ich habe dann natürlich auch mit meinem Mann darüber gesprochen, der unterstützt mich, das ist wunderbar, genau. Und habe dann auch gedacht, ja, das ist jetzt vielleicht doch gut oder die richtige Entscheidung einer, erstmal ist es ja nur die Kandidatur innerhalb der Partei gewesen. Nicht? Es ist ja damit noch, ist man ja noch lange nicht nominiert, dass ich mich dem aber stellen wollte und das versuchen wollte, ob ich aufgestellt werde von der SPD als Kandidatin für als Landrätin. Das fand ich ausgesprochen spannend, gerade zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, es gibt ja Menschen, die kommen schon sehr, werden sehr jung, Landrat oder Landrätin oder Bürgermeister. Respekt. Hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, nein, da sind andere, die können das besser oder die habe ich dann ja auch immer unterstützt, auch in der Partei, auch in meinen Funktionen als Kreisvorsitzende. Das ist ja auch so eine Zeit, die ich durchlaufen habe in den letzten Jahren, ein Erfahrungsschatz neben der Fraktionsarbeit, Stadtrat und dann ja Kreistag 10 Jahre. Ne? Und dann zu sagen, ja, das ist, ich habe viel Erfahrung politisch, beruflich, die hier auch ja nützlich ist, sage ich wenigstens mal so, der Blick von außen auf die Grafschaft. Und dann konnte ich mir das wirklich gut vorstellen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich stehe zur Verfügung. Ja, jetzt bin ich Kandidatin. Ganz so einfach war es nicht. Aber naja.
Also bringen Sie auf jeden Fall ganz viele Erfahrungen mit, sodass es jetzt einfach der nächste logische Schritt wäre, dann auch Landrätin zu werden.
Das wirkt jetzt so im Nachhinein, aber das war ja nicht so, wenn als in der Phase vorher. Es ist ja kein logischer Schritt. Erstmal gibt es ja die Wählerinnen und Wähler, die das entscheiden. Und das ist ja nur, dass ich mich jetzt, wo ich nominiert bin, quasi bewerbe darum, dass ich das Vertrauen bekomme, dass man mir das zutraut, dass man auch sagt, ja, die können das, ne, die können das wohl, so wird man das ja hier sagen, ja, die soll die das mal machen. Oder vielleicht auch wenige, die das vielleicht sogar noch begeisterter ausdrücken würden und anderen ist es auch egal, aber dazu stehe ich jetzt zur Verfügung.
Ja, also es ist natürlich, man wird sicherlich nicht vor 10 oder 15 Jahren gesagt haben, ich plane mal einen Weg und am Ende bin ich da, wo ich jetzt bin. Niemals. Wenn man jetzt natürlich zurückblickt, dann sieht es schon so ein bisschen so aus, dass es aufeinander aufbaut, die ganzen Erfahrungen, und man hat immer einen Schritt nach dem anderen weiterkommt. Aber das ist halt dann die Retroperspektive und nicht der Blick in die Zukunft.
Nein, gar nicht. Und deswegen kann ich auch jeden ermuntern. Jeder kann immer jeden Schritt gehen im Leben. Und hinterher sieht das dann so aus wie irgendwie eine logische Folge. Aber das ist ja Unfug. Es gibt ja immer so viele Möglichkeiten oder mal zwei. Und manchmal hat man auch gar keine Möglichkeiten. Man wird gedrängt zu etwas, was man vielleicht gar nicht so gerne möchte. Auch das gibt es ja im Leben, auch familiäre Situationen und so weiter. Und dann immer das Beste draus zu machen, das ist auch etwas, was mich, glaube ich, so, ne, ich bin ja auch irgendwann mal zu irgendwas gefragt worden, was dann gar nicht geklappt hat oder so. Ja, das wirkt dann hinterher so alles, als ob das eine logische Folge wäre. Das ist es ja gar nicht.
Das ist ja das Menschsein selber. Man blendet ja die negativen Sachen aus, erinnert sich an die schönen Sachen und setzt sie dann selber in einen Weg und sagt so, das ist der Lebensweg. Das ist natürlich dann...
Genau, da ist was dran. Das haben Sie gut dargestellt.
Ja, wenn Sie nun gewählt werden würden, was sind Ihre drei wichtigsten Themen, die Sie sofort angehen möchten? Wir hatten ja gerade schon kurz über Bildung gesprochen. Da haben Sie gesagt, das ist für mich so selbstverständlich, dass mir das gar nicht in den Sinn gekommen wäre. Was wären denn die drei Themen, die Sie wirklich angehen möchten?
Mir ist es ein Anliegen, dass wir ein wirklich, also ich sag's mal so, der kinderfreundlichste Landkreis werden. Ich glaube, dass wir da tatsächlich noch Bedarf haben. Das wirkt so, wenn wir auf einer Veranstaltung sind, die familienfreundlich ist, dann sind da viele Kinder, die da herumspringen. Ich bin da gar nicht so sicher, ob wir wirklich immer familien- und kinderfreundlich sind. Das geht ja schon damit los, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Wenn junge Paare heutzutage darüber nachdenken oder eine Familie planen wollen, es findet ja heutzutage auch eher relativ spät statt, häufig genug durch verschiedene Lebensumstände. Das ist alles in Ordnung, alles darf sein, wie es ist. Und dann geht das ja los, hat man überhaupt Hebammen oder einen Kinderarzt? Und wir haben da wirklich zu wenig. Das ist, finde ich, ein handfestes Problem. Das kann doch nicht sein, dass ich Sorgen haben muss, ob ich eine Hebamme finde, die mich betreut im Wochenbett, oder ob ich einen Kinderarzt finde, eine Kinderärztin, die die Untersuchung macht für mein Kind. Und das ist schon ganz schön, wenn man kann auch zu Hausärzten gehen, das weiß ich wohl, das ist kann auch in Ordnung sein, aber wenn man doch einen Facharzt haben möchte, Kinder- und Jugendarzt, wäre es ganz schön. Ja. Und wenn man sich damit befasst, dann würde die Kassenärztliche Vereinigung sagen, wieso, ihr habt doch genug. Haben wir aber nicht, weil die Menschen uns das sagen und diese Sorgen haben. Also dieses Thema kinderfreundlicher Landkreis, da haben wir echt noch etwas zu tun. Das geht dann nachher weiter, da sind wir dann auch nochmal bei Bildung und so. Kita, das finde ich, das sollte ganz weit oben sein. Wenn wir da verlieren, dann ist das nicht die Grafschaft, die ich eigentlich nach vorne bringen möchte.
Aber das ist doch eine tolle Vision. Also die kinderfreundlichste
Der kinderfreundlichste Landkreis, meinetwegen Deutschlands oder weit und breit, ist mir egal. Jedenfalls diesen Superlativ, den gönne ich mir da mal.
Cool.
Und zum Thema Wohnen wäre ich gekommen sowieso. Mhm. Also ich finde, wir brauchen einen Ruck zum Thema Wohnen.
Sehr gerne. Genau,
das ist für Sie jetzt gut. Das ist aber ist ein großes Anliegen. Wir lesen in der Zeitung, wir hören es im Bekanntenkreis, wir erleben es in der eigenen Familie. Menschen suchen Wohnungen, verändern sich, zum Beispiel altersbedingt. Ein Haus wird verkauft, ein Platz in der Pflege-WG gesucht oder Ähnliches. Und das ist alles erstmal sowieso, das sind manchmal Situationen, die sind ja gar nicht so einfach, das muss man auch alles erstmal schaffen, aber es scheitert schon daran, dass ich da in Zwängen mich befinde. Wie sieht das denn aus? Wie viel Geld ist das Eigenheim noch wert? Reicht das für eine neue Wohnung, eine kleine Wohnung wenigstens und? Also das Thema Wohnen, und dann merkt man, der Markt ist total eng und die Daten liegen ja auch vor. Sie erwähnten gerade schon die letzte Bedarfsstudie. Die ist ja schon etwas älter, aber wurde ja auch aktualisiert. Demnach fehlen ja 3.500 Wohnungen in der Grafschaft. Also es fühlt sich nach noch mehr an, wenn ich das sagen darf. Der Bedarf ist schon sehr hoch. Und es ist eben nicht automatisch so, die Menschen suchen lange nach einer neuen Wohnung, auch manchmal ganz verzweifelt, die sie noch bezahlen können. Oder der Traum vom Eigenheim, der ein oder andere hat ihn vielleicht auch schon begraben. Das ist alles total bedauerlich und da können wir und müssen wir was tun. Also ein Ruck zum Thema Wohnen. Und nächstes Thema hätte ich wohl auch noch. Das hat auch mit den vielen Gesprächen zu tun, in denen ich jetzt viel gehört habe aus der Grafschaft, aber wir wissen es auch aus eigener Anschauung, dass wir auch, wie fördern wir eigentlich Wirtschaft und Arbeit, auch Landwirtschaft, möchte ich hier bitte unbedingt mitnennen. Und indem schon alleine Genehmigungsprozesse beschleunigt werden, das ist bares Geld. Mhm. Wenn der Genehmigungsprozess ein Jahr länger dauert für ein Bauprojekt, kann ja auch im landwirtschaftlichen Bereich sein oder im Bereich Immobilie, Wohnen, dann sind die Preise schon wieder höher oder und so weiter. Im Bereich Energie auch ein wichtiges Thema natürlich. Ja. Das siedle ich da gerne gleich mit an. Dann ist unter Umständen der Zug sogar abgefahren und der Investor oder potenzielle Investoren springen ab, weil in der Zwischenzeit die Gewinnmarge zu gering wird oder es sich abzeichnet, dass das nicht mehr lohnenswert ist. Das heißt, das ist ein ganz dringender Bedarf und das wären also so drei ganz große Themenkreise, mit denen ich unbedingt etwas oder für die ich unbedingt etwas tun möchte für die Grafschaft.
Ja, das hört sich sehr gut an. Natürlich bei dem Thema Wohnen sprechen Sie mir natürlich aus der Seele. Mhm. Wir haben nun mit dem Bauturbo seit einem Jahr ein Gesetz, was an dir das Bauen beschleunigen soll. Genau das, was Sie gesagt haben, dass halt die Genehmigungen, gerade wenn man nachverdichten möchte, wenn man etwas abweicht von dem, was halt normal ist, also vielleicht ein bisschen mehr Fläche versiegelt, dass man dort eine Beschleunigungsmaßnahme hat, die wir leider sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen haben. Wir haben im Vorgespräch zusammengesessen in unserer Musterwohnung. Mhm. Da war ich noch sehr, sehr positiv. Wir haben jetzt 4 Projekte, 2 sind genehmigt, 2 nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die einen genehmigt sind und die anderen nicht, weil sie waren nahezu identisch. Ja. Und das zeigt, wie unterschiedlich auch dort entschieden wird. Es gibt welche, die wirklich mutig damit umgehen und sagen, ich möchte Wohnraum schaffen. Ja. Und es gibt welche, also die in Lösungen denken und welche, die in Problemen denken. Und ich war bei einer anderen Veranstaltung zu dem Bauturbo, wo halt wirklich nur Ängste verkündet wurden. Ja, was ist denn? Und es könnte ja jemand Einspruch einlegen. Und klar, ist das jetzt etwas, wo man gewisse Fakten schafft und auch Referenzen schafft und natürlich gut überlegen muss, wenn ich dem das erlaube, dann müsste der andere auch was Ähnliches auch erlaubt bekommen. Ja. Aber es ist halt einfach eine Chance. Und wenn wir es als Chance sehen, Wohnraum zu schaffen, ich sitze selber in dem Gutachterausschuss hier in der Grafschaft, sodass wir Anfang des Jahres immer die neuen Bodenrichtwerte dort abstimmen müssen mit so einem Gremium von 20 Immobilienmaklern, Architekten, Ingenieuren. Und wir haben einfach einen großen Bedarf an Wohnraum. Und wir haben auch den Zuzug. Das heißt, wir haben immer noch 24% der Kauffälle kommen aus den Niederlanden. Das heißt, dort ist das Wohnen noch viel teurer. Ja. Die haben noch einen größeren Bedarf. Uns fehlen 1 Million Wohnungen in Deutschland bei 85 Millionen Einwohner. In den Niederlanden fehlen 400.000 Wohnungen bei 20 Millionen Einwohner. Das heißt, deren Bedarf ist noch größer. Das ist der Grund, warum sie zu uns im ländlichen Gebiet über die Grenze kommen und halt hier einfach noch ein größerer Bedarf ist. Und deswegen ist unser Wunsch natürlich ganz klar, wenn wir es zusammen schaffen, Wohnraum zu schaffen, gerade jetzt mit der Verbindung in die Niederlande vom Zug und das, was Sie schön gesagt haben, wie die Holländer uns manchmal voraus sind und das schon weitergedacht haben, all das können wir nun auch hier in der Grafschaft machen und damit die ganze Region voranbringen.
Ja, genau.
Wenn Sie nun gewählt werden würden, was können wir in den ersten 100 Tagen von Ihnen erwarten? Was gibt's irgendwo so etwas, was Sie als erstes anfassen würden und sagen, wenn ich gewählt werde, das ist das Erste, da kümmere ich mich
drum? Die berühmte 100-Tage-Frage.
Genau.
Da denke ich nochmal eben an meine drei großen Themen. Also muss ich doch und will ich auch und würde ich dann einen Wohnbaugipfel gerne einberufen mit all den Menschen in der Grafschaft, die zu dem Thema etwas beitragen. Und ich wäre sehr gespannt, ob nicht aus den Bauunternehmen, Projektierern, auch Finanzierern, kann aber auch gerne der SOVD mit dabei sitzen, muss auch sogar. Oder meinetwegen von der Diakonie zum Thema Wohnungslosigkeit und nicht. Also wirklich Menschen, die zu dem Thema etwas zu sagen haben. Wohnen, bauen, jetzt geht es mir aber eher darum, so, und wie kommen wir jetzt ins Handeln? Nicht? Ja. Also trotzdem die Ideen, die irgendwo diffus und also nicht nur diffus, ne? Die sind auch schon konkret. Beim einzelnen Bauunternehmer sind die konkret. Aber vielleicht können wir da ja nochmal gucken, wie wir da voneinander lernen und was kann der Landkreis da noch tun. Da kann da auch einiges nämlich tun. Und die Vernetzung vorantreiben. Und ich habe da schon auch noch die Idee der Wohnungsbaugesellschaft für die Niedergrafschaft, die dort auch noch zu platzieren. Ob es die am Ende geben wird, aber wir haben auch die Grundstücksgesellschaft des Landkreises, die da auch konstruktiv mit einbinden, denn es geht am Ende auch um Grundstücke. Vielleicht muss sich der Auftrag an die Grundstücksgesellschaft, wie er zurzeit ist, dann auch etwas verändern. Da ging es ja auch ursprünglich mal eher darum, am Ende auch Gewerbegebiete zu ermöglichen und zu fördern auf die Weise. Vielleicht muss jetzt der Fokus auf die Wohngebiete, aufs Wohnen gelegt werden.
Ja.
Gleichzeitig wollen wir aber auch innen verdichten und so weiter. Ich will es jetzt auch nicht zu weit ausführen, aber dass man da nochmal die Ideen und die Chancen bündelt. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, das weiß ich auch, aber dass dann der Landkreis sich da zu einem Motor macht und am Ende ist es auch die Ausgleichsfunktion. So wie können wir da jetzt dieses Ziel dann aber auch umsetzen? Und dann müssen wir natürlich aus einem solchen Gipfel natürlich auch dann ins Handeln kommen. Würde dann schon. Der Landkreis kann ein Monitoring auch betreiben, aber Sie fragten nach den ersten 100 Tagen. Also deswegen, das kann man da aber platzieren. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Es ist auch ein Signal.
Ja.
Es ist auch, ne, das ist aber wichtig. Wir brauchen auch sowas, um dann ins Handeln zu kommen. Ich würde mich sehr gerne mit der Kassenärztlichen Vereinigung zum Thema Kinderärzte in der Grafschaft auseinandersetzen und da wirklich etwas auch voranbringen. Das wäre für mich auf der 100-Tage-Agenda und Genehmigungsprozesse und so weiter im Kontext Energie. Vielleicht wären das die ersten, die dann und auch bauen, die man sich dann genauer anschaut. Um dann da Tempo reinzubekommen. Also ich sage das mal so, ein Beschleunigungsimpuls auf dieses Thema zu setzen. Natürlich setze ich da auch auf die Verwaltung und das ist auch richtig so. Da sind viele gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dass wir da mit denen gemeinsam bei dem Thema noch mehr rausholen. Da bin ich fest von überzeugt, dass das dann auch gelingt.
Ja, also Sie haben zwei, drei ganz wichtige Punkte angesprochen aus meiner Sicht. Einmal das Thema Grundstücksgesellschaft, und es ist genau richtig, aktuell ist es so, dass teilweise durch Wohngebiete Gewerbegrundstücke subventioniert werden.
Ja.
Ob das noch der richtige Weg ist, bei dem Wohnungsmangel, würde ich in Frage stellen. Richtig. Das, was mit Abstand der größte Kostentreiber beim Wohnen ist, ist das Grundstück. Und das ist etwas, ich wollte immer da nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Die Preissteigerung der Grundstücke wird uns seit 3 Jahren auf der Seite des Statistischen Bundesamts geheim gehalten.
Tja.
Wenn man auf die Seite geht, steht dort so ein Sternchen, wo drin steht, ist uns nicht bekannt. Ich kann sagen, es ist bekannt. Ich sitze selber in einem Gutachterausschuss. Wir wissen genau, wie stark sie gestiegen sind.
Ja, Daten sind da.
Ist zu geheim zu halten. In den 6 Jahren vorher war die Preissteigerung 16% pro Jahr.
Ja.
Das Bauen ist um 4% gestiegen. Das ist auch zu viel bei 2% Inflation und Lohnsteigerung im Jahr. Aber der große Kostentreiber ist Grundstücke. Und wenn wir bezahlbar bauen wollen, brauchen wir bezahlbare Grundstücke, die allerdings dann natürlich projektbezogen sind. Und da wäre mir ein Wettbewerb lieber als eine Wohnungsbaugesellschaft, weil ich einfach glaube, dass es schwierig wird, dass die öffentliche Hand in der Ausschreibung das besser kann als wir in der freien Wirtschaft. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, dass ein Wettbewerb besser wäre, wo unterschiedliche Kriterien gefragt werden können, wie bezahlbarer Wohnraum, Nachhaltigkeit, Energie, aber natürlich auch Optik. Es bringt nichts, das wirtschaftlichste Haus zu bauen und nach 20 Jahren reißen wir es wieder ab. Das wird teilweise ganz erfolgreich gemacht, teilweise werden andere Wege gegangen, deswegen bin ich ganz gespannt. Und damit sind wir eigentlich auch schon in dem dritten und letzten Themenblock, weil wir natürlich heute über das Thema Wohnen sprechen wollten. Die Einstiegsfrage würde ich überspringen, weil Sie haben schon so viel dazu gesagt. Wenn wir jetzt auf die einzelnen Bereiche einmal eingehen. Wir fangen einmal an mit dem Einfamilienhaus, weil das ist ja immer noch der Traum von ganz vielen Menschen. 75% in Deutschland träumen davon, einmal im ländlichen Bereich ein Einfamilienhaus bauen zu können und dort quasi eine Höhle für ihre Familie zu bauen. Wie stehen Sie grundsätzlich zu dem Thema Einfamilienhaus in der Grafschaft?
Ja, wir haben hier auch eine in weiten Teilen ja eine ländliche Struktur eben mit dem klassischen Einfamilienhausbau. Wir sehen aber in den letzten Jahren auch die Veränderung und in Nordhorn haben wir ja verstärkt ohnehin ja auch schon die Mehrfamilienhäuser mit den Wohnungen, die da ohnehin immer schon ihren Platz hatten und aus verschiedenen Gründen. Also grundsätzlich verstehe ich sehr gut den Traum vom Einfamilienhaus und der darf und soll auch geträumt werden. Also am Ende geht es ja darum beim Thema Wohnen. Jeder soll ja das finden, was zu ihm passt.
Ja.
Jetzt müssen wir aber dazu sagen und was er sich leisten kann.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht gegeben, dass das immer zusammenpasst. Aber wie können wir das denn zusammenbringen ein Stück weit? Ich bin ja in vielen Gesprächen zurzeit. Zum Beispiel habe ich erfahren aus einer Bank, dass sehr wohl gerade im letzten Jahr, und das sieht auch dieses Jahr danach aus, wieder verstärkt Einfamilienhäuser finanziert werden, aber ja, jetzt kommt's, im Altbestand gekauft, saniert, durchaus auch energetisch nochmal auf Stand gebracht werden und so weiter, aber nicht so viel mehr Neubau oder ganz gering nur noch. Also das ist zu beobachten. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie das dazu passt, das wissen Sie bestimmt besser, dass wir dennoch die Neubaugebiete ja sehen, aber da sind auch bestimmt Projektierer dabei. Aber klassisch so die kleine Familie kann sich sehr häufig den klassischen Einfamilienhaus-Neubau nicht mehr leisten. Die können aber in der Tendenz eine ältere Immobilie vielleicht kaufen und da dann ihren Traum verwirklichen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn sie das so wollen. So würde ich das einschätzen. Aber auf jeden Fall hat das Einfamilienhaus in der Grafschaft da auch so seinen Platz und den wird es auch behalten, davon gehe ich auch aus. Wir haben auch die ländlichen Räume, die Menschen weichen im Zweifel ja auch aus und können ja demnächst vielleicht in Hochstede sich das Einfamilienhaus noch leisten und dann mit dem Zug nach Nordhorn einpendeln. Naja, das sind ja ganz normale Entwicklungen. Bleibt mal abzuwarten. Ich weiß nicht, ob es dazu
wir haben sehr, sehr
Erfahrung gibt.
Ja, also sehr unterschiedliche. Und für mich ist so ein Paradebeispiel, wie man wirklich fast alles richtig gemacht hat, ist für mich das Baugebiet Nordhorn-Orde. Ja. Nordhorn-Orde sind, ich glaube, 145 Grundstücke vergeben worden, die aufgrund des großen Bedarfs auch in einem Schub vergeben wurden. Normal wären das 3 Bauabschnitte gewesen.
Ja.
Davon sind 90 Grundstücke für Einfamilienhäuser, aber die Grundstücke sind erheblich kleiner. Das heißt, wir sind richtig zwischen 400 und 600 Quadratmeter. Es gibt auch, glaube ich, nur 2, 3, die empfohlene 6 vorne haben. Alle anderen sind so 416, genau. 430, 475. Das sind so die Größen, wo man wirklich ein tolles Einfamilienhaus immer noch mit einem schönen Garten drauf richtig bauen kann, dass es einfach etwas kleiner ist. Dann sind dort an einer Reihe komplett Reihenhäuser, richtig, für die, die sich das Einfamilienhaus nicht mehr leisten können. Und dann sind punktuell überall Mehrfamilienhäuser. Nicht in einer Linie, sondern halt verteilt in dem Baugebiet, sodass auch eine gute Durchmischung ist. Ja. Es gibt noch einen Kindergarten. Also richtig, das ist wirklich für mich ein Paradebeispiel der Städteplanung, wo ganz, ganz viel richtig gemacht wurde. Und der Preis unterm Bodenrichtwert ist. Das heißt, diese Grundstücke sind von der Stadt subventioniert, so dass man 10-20% günstiger kauft, als das Grundstück wert ist. Und das ist für mich genau der Anreiz, dass man halt bezahlbaren Wohnungen umgesetzt hat. Und halt gerade hier bei uns im ländlichen Bereich, wo es für viele noch möglich ist, aber leider nicht mehr für alle, den Traum auch umzusetzen. Mhm. Wenn wir nun in Richtung bezahlbaren Wohnraum gehen. Und bezahlbarer Wohnraum, ich komme noch zu dem sozialen Wohnungsbau, was ja sicherlich auch ein Thema ist. Für viele Menschen ist ein eigenes Haus nicht mehr erreichbar. Viele schaffen es, aber leider nicht mehr alle. Welche Lösungen sehen Sie, um trotzdem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Zum Beispiel durch dichtere Bauformen wie Doppelhäuser, Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser. Was können wir dort in Zukunft in der Grafschaft erwarten?
Ja, genau. Ich glaube, das sagten Sie ja auch gerade schon, diese Nachverdichtung und dann eben nicht nur das Einfamilienhaus, wo ich noch drum herumlaufen kann, was ja hier so gerne dann als Bild verwendet wird, sondern dann eben auch Reihenhäuser und Ähnliches, so im Quartiersbau. Ich bin auch ziemlich sicher, dass auch serielles und modulares Bauen da zunehmen wird oder selbstverständlich den Preis senken wird, dass ist für die Bauwirtschaft natürlich auch schon wieder so ein Thema. Mir ist wohl klar, das ist dann auch eine industrielle Vorfertigung. Aber wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, ist das dann ja auch sinnvoll verknüpfbar. Also es, nicht? Also wie kann ich überhaupt noch das Haus oder gleich mehrere Häuser, immer wieder gleiche Häuser, warum denn nicht? Die können dann ja hoffentlich architektonisch ansprechend sein und sehr funktional und auch lebensnah, also ne, dass man dort gerne lebt. Das ist ja auch realisierbar, nur dann muss es nicht jedes Mal neu erfunden werden. Wenn man in den Niederlanden unterwegs ist, dann sieht man ja ganze Quartiere mit immer gleichen Reihenhäusern.
Ja.
Wenn das dadurch erschwinglich ist, dann ist das doch schon mal ein gutes Argument, das so auch zu tun. Dann ist natürlich die Architektenleistung ist dann immer noch sehr zu schätzen, aber fällt nicht jedes Mal wieder an. Und also ich denke, dass viel in diese Richtung gehen wird. Das wird sich also etwas verändern und wir werden das auch sehen später als Grafschafterinnen und Grafschafter, wenn wir mit dem Fahrrad durch die Landschaft fahren. Nicht? Und wir sehen es auch, diese Nachverdichtung ist ja auch schon deutlich erkennbar. Da ist es ja auch oft, sind es ja mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser oder 6 Parteien oder was man da alles so sieht. Ich finde das im Grunde richtig. Und wenn man das auch noch städtebaulich gut löst, wo ist dann der Riegel mit den höheren Häusern oder ne, wie kriege ich das denn auch hin? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Also die Kommunen haben da eigentlich eine wichtige Aufgabe. Die Kommunen gehörten übrigens bei diesem vorhin genannten Wohnbaugipfel unbedingt mit dazu, weil die ja ganz maßgeblich auch mitentscheiden über die Vergabe der Baugrundstücke und über ihre B-Pläne und auch, ob sie den Bauturbo und wie sie ihn nutzen oder auch nicht nutzen. Auch da ist es ja verschieden. Ich bin auch etwas skeptisch, was den Bauturbo angeht, weil ich weiß, wenn es flexibel wird, ist passiert auch manchmal gerade das Gegenteil, dass es, dass dann so Situationen entstehen, dass man sagt, was dann wieder alles nicht geht. So, ne? Flexibilität heißt nicht per se, dass dann quasi alles immer gleich ermöglicht wird. Müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Das Gesetz ist begrenzt, glaube ich, bis 30, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ein bisschen Zeit ist noch, aber ich hoffe, dass dann der Bauturbo doch sein Gutes tut. Am Ende geht es dann wieder um den bezahlbaren Wohnraum und das ist ja auch dann eben nicht nur auch das Eigenheim was oder die Wohnung im Übrigen, die auch erworben wird, sondern ja eben auch der Bereich Miete. Hm. Das ist ja vollkommen klar. Und günstige Miete, das wäre ja schon schön. Aber da reden wir ja in der Grafschaft. Ach, es ist ja nicht wirklich günstig. Wir legen von 10 bis 13 Euro ungefähr.
Und darüber hinaus in Nordhorn, also da gehen wir auch in Richtung 15, finden die Kaltmieter inzwischen, bei Neubauprojekten, die natürlich komplett den energetischen Standard haben.
Ja,
ich würde das Vorherige gerne noch mal kurz aufgreifen und dann gehen wir rüber in den sozialen Wohnungsbau.
Ja.
Wir haben ein Projekt, weil das ist für mich so plakativ. Wir haben ein Grundstück gekauft, wo man 2 Mehrfamilienhäuser hintereinander bauen kann. In erster Reihe darf man bauen, in zweiter Reihe ist nicht überplant, sodass wir versucht haben, mit dem Bauturbo 2 Gebäude zu bauen. Wir haben gerade gehört, der größte Kostentreiber sind die Grundstücke.
Ja.
Wenn ich jetzt beide bauen kann, kann ich bezahlbar bauen, kann ich die Wohnung bedeutend günstiger anbieten und die können auch die Miete günstiger anbieten. Ja. Leider ist uns das wieder verwehrt worden. Wir können nur in erster Reihe bauen, also müssen wir Luxuswohnungen bauen, damit wir selber unser Geld für das Grundstück wieder reinbekommen, weil wir die Grundstücksfläche nur durch 4 und nicht durch 8 teilen können. Mhm. Und das ist halt genau das, wo halt auch der Bauturbo helfen kann oder jetzt genau in die falsche Richtung gehen kann. Natürlich muss man die nachbarschaftlichen Interessen der Umgebung dort berücksichtigen, muss schauen, dass man keinen beeinträchtigt. Das ist ganz klar. Aber das ist halt so etwas, wo wir uns gerade bei dem Thema Nachverdichtung, wo natürlich jeder Nachbar erstmal Bedenken hat, vorher war eine schöne Wiese, wo man drauf geguckt hat, jetzt kommt da ein Haus hin, dass man da einfach ein bisschen mutiger ist, aber natürlich mit Ermessensspielraum dort Sachen erlaubt.
Ja, ja.
Die größte Herausforderung, die wir, glaube ich, in Deutschland haben, ist der soziale Wohnungsbau. Und da erleben wir in der Praxis oft die Herausforderung, ganz besonders bei Förderstrukturen oder bei den Vergaberegeln. Wir haben es noch nicht geschafft, dass wir als Bauunternehmer zeitgleich bauen können und Investor sein dürfen für sozialen Wohnungsbau. Mhm. Weil aufgrund der Vergaberichtlinien gesagt wird, da ist ja ein Interessenskonflikt. Ich sehe es genau andersrum. Gerade wir könnten am wirtschaftlichsten bauen, wenn wir für uns selbst bauen, werden aber ausgenommen von dem, dass die N-Bank sagt, Tobias, du kannst entweder Investor sein oder Bauunternehmer, aber nicht beides. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation beim sozialen Wohnungsbau in der Region und was müsste sich aus Ihrer Sicht konkret ändern, damit schneller und mehr Sozialwohnungen gebaut werden können?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir brauchen diese Wohnung. Das muss man vielleicht ja sogar mal einmal eben erklären oder vielleicht hatten Sie da auch schon längst den einen oder anderen Podcast dazu, das weiß ich nicht. Aber man hat ja von früher her so diese Vorstellung, eine Sozialwohnung, das ist was für Menschen, die aus bestimmten Gründen irgendwie Hilfeempfänger sind, vielleicht sogar oder so. Davon reden wir hier gar nicht. Wir reden von Menschen, die ganz normal in Lohn und Brot stehen, vielleicht auch noch eine Familie haben und dann kann man schnell in diese Einkommensgruppen rutschen, die es einem ja auch nicht ermöglichen, einen Mietpreis von 12 oder 14 Euro noch dazu für 90 Quadratmeter oder so zu bezahlen, dann ist das halbe Gehalt weg, jeden Monat für die Kaltmiete.
Ja.
Ne? Und da sind eine ganze Menge Menschen oder die kommen auch in eine solche Situation, das kann ja dann auch nochmal sein, reden wir auch irgendwann vielleicht von Altersarmut, die dann aufgrund von Miete entsteht, das ist doch eigentlich dramatisch, das sind ja eigentlich Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und eine Rente haben und sich das nur aufgrund der hohen Miete nicht leisten können oder ihr nicht mehr genug Geld zum Leben haben. Und das muss ja verhindert werden. Das heißt also, wir brauchen für Menschen wirklich aus der ganz normalen Mitte der Gesellschaft eben mindestens günstigen Wohnraum. Und da sind wir jetzt aber auch bei dem Wohnraum, der also preisgebunden ist und gefördert wird durch öffentliche Mittel. Und das ist auch in der Grafschaft selbstverständlich ein großes Thema. Da hat mir auch neulich noch der Kollege von der Diakonie gesagt, also die Wohnungslosigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft längst angekommen. Und da, es wird manchmal will man das nicht so sehen. Und wir reden auch aus dieser letzten Studie von 700 Wohnungen, die noch fehlen bis 35. Ich glaube, dass es im Zweifel mehr werden, wenn die Lohnentwicklung nicht... Wir haben ja die Preissteigerung insgesamt in der Inflation. Und die Lohnentwicklung, ja, ist auch steigend, aber je nachdem, in welchen Arbeitsverhältnissen ich mich befinde oder vielleicht auch gerade keine Arbeit habe, warum auch immer, dann ist da ja, die Schere geht ja leider weiter auseinander. Mhm. Das heißt also, die Anzahl der Menschen, der Haushalte, nimmt ja eher zu. Also dramatisch ist das und da muss eben auch gegengesteuert werden. Und wie können wir das hinbekommen? Es ist ja gut, dass es die N-Bank gibt. Das, was ich weiß, ist, dass wir auch dort zu lange auf Entscheidungen warten müssen. Ja. Da kann man sich aus der Position einer Landrätin oder eines Landrats natürlich auch nochmal mit den anderen drum kümmern. Aber das wurde bestimmt auch schon versucht. Aber naja, man darf auch nicht nachlassen darin, dass das ein wichtiger Punkt ist. Denn auch da wieder ein verschenktes Jahr und dann noch das nächste Jahr aus anderen Gründen, dann wird schon wieder nicht gebaut. Das kann ja nicht sein. Da haben ja unsere Kommunen, soweit ich den Überblick habe, in aller Regel auch quotieren die, wenn die Baugebiete freigeben. Die einen liegen bei 10% für sozialen Wohnungsbau, andere noch höher, 50% zum Beispiel für einzelne Projekte in Emlichheim doch gerade jüngst. Das sind natürlich sehr gute Maßnahmen, davon brauchen wir noch mehr und nicht weniger.
Ja.
Das ist gut. Am Ende muss es ja aber für den Investor und oder Bauunternehmer auch wieder wirtschaftlich sein. Am Ende muss ja dann mit der Förderung, je nachdem welches Modell man dann da hat bei den Fördermitteln, das ja auch noch realisierbar sein. Ich glaube auch da, die Grundstücke spielen da ja wieder eine entscheidende Rolle.
Ja.
Da sind wieder die Kommunen gefragt, aber auch da kann der Landkreis natürlich noch wieder helfen. Ich sehe da eben doch auch die Grundstücksgesellschaft noch mal wieder, die wenigstens flankieren kann, so ein Thema. Und das ein oder andere gelingt dann ja auch. Davon bin ich immer überzeugt. Und mit einer, da waren wir gerade schon, dann einer Wohnbaugesellschaft, da ich verstehe wohl Ihren Punkt. Ich glaube aber, dass man eine solche Gesellschaft, die baut ohnehin nicht alle Wohnungen. Das ist ja ist ja vollkommener Quatsch. Man platziert sie nur noch zusätzlich am Markt. Mag dann sein, dass das nicht bei jedem Bauunternehmer auf Freude stößt, das verstehe ich wohl auch. Aber dass ob nur die Bauunternehmer es hinbekommen, diese Vielzahl der Wohnungen, ich glaube, das bleibt ja, dass die auch in ihrem Wettstreit der Ideen und Konzepte und so weiter stehen und auch Dinge ermöglichen. Ich erlebe sowieso in den Gesprächen Bauunternehmer und Bauunternehmerinnen, die Projektierer, die ein Interesse haben daran, hier Wohnraum auch zur Verfügung zu stellen. Also das immer mittransportiert. Das finde ich total toll, ehrlich gesagt. Muss ja nicht sein, ne?
Und genau das ist das Problem. Wenn wir könnten, das Problem ist ja, wir können keine Sozialwohnungen schaffen. Wenn Sie das verändern würden, weil ich bin mir sicher, dass wir Bauunternehmer gerne bereit wären, in Sozialwohnungen zu investieren.
Ja.
Aber wir müssen es natürlich mit den eigenen Leuten machen können. Ich kann ja nicht selber investieren und sage, ich frage meinen Mitbewerber, ob der baut. Dann sagen ja meine Mitarbeiter, wir sind da verrückt geworden. Und deswegen, das wäre, wenn man beides macht. Das heißt, wenn man diese Gesellschaft gründet, dass die als regulativ dort an den Markt geht und man uns hilft, dass wir auch diese Fördermittel in Anspruch nehmen können, weil ohne die geht es nicht. So ehrlich muss man sein. Wir sind in der Grafschaft hier bei der doppelten Miete, die man am Markt erzielt, von der, die dort halt gefordert wird.
6,10 Euro ist, glaube ich.
Genau.
Nicht?
Und da brauchen wir eine Unterstützung. Und wenn die auch für uns möglich wäre, würden wir sofort mehrere Häuser umsetzen, die wir selber investieren würden.
Ja, glaube ich sofort. Und diese Bereitschaft, die ist ja erstmal toll. Und es kann ja nicht damit funktionieren, vielleicht schraubt man ja auch mal sogar mal an der einen oder anderen Marge, aber vom Grundsatz her müssen die Firmen ja auch funktionieren, das ist mir schon klar. Und deswegen da die Ideen ohnehin aus der freien Wirtschaft, das sind ja die wichtigen Impulse. Sie sind da dran, sie wissen, wie es geht, was auch nicht geht. Und man muss auch zu den Themen im Gespräch bleiben. Mich verwundert das sowieso, dass die N-Bank solche Kredite verwehrt. Denn streng genommen müssten die eigentlich, müsste mich jetzt mal mit den Förderrichtlinien genauer befassen, aber streng genommen müssten die eigentlich sehr wohl vergeben, auch an den Investor selbst, also der gleichzeitig auch baut. Das ist eigentlich nicht per se ausgeschlossen.
Vielleicht haben wir nur noch nicht den richtigen Weg gefunden. Wenn Sie uns dort helfen können, sehr, sehr gerne. Also ich beschäftige mich seit der Geburt meiner Tochter seit 10 Jahren mit dem Thema und habe bislang die Lösung noch nicht gefunden, aber bin gerne bereit, jeden Tag dazu zu lernen und einen Weg zu finden.
Ja.
Er muss nur legal sein, weil es wird dann häufig gesagt, gründen Sie hier eine Projektgesellschaft und machen Sie es so und so. Und das war
nein.
Ein bisschen dubios. Aber ich freue mich jedes Mal, dazu lernen zu können. Wir kommen allmählich zum Abschluss. Ich habe noch 2 Fragen. Die erste, was würden Sie heute jemanden als Tipp mitgeben, der darüber nachdenkt, entweder ein Haus zu bauen oder Eigentum zu schaffen?
Ein Tipp. Erstmal würde ich, Tipp, ich weiß gar nicht, ob ich einen Tipp hätte. Ich glaube, da würde ich eher auf die örtliche Kasse oder Bank verweisen, ob die noch einen guten Tipp haben, dass sie sich da gut beraten lassen. Das wäre sozusagen der Tipp. Lasst euch gut beraten. Erstmal wäre so meine Haltung auf jeden Fall, wer das möchte und wer sich das zutraut. Ich glaube, der hat in der Grafschaft immerhin noch eine Region, wo er weiß, das ist jedenfalls gut investiertes Geld. Das glaube ich wohl. Das würde ich bestärken wollen. Wir sind eine Region mit Zuwachs. Wir sind eine Region, die auch durch die Infrastruktur und durch unsere eigentlich, darf ich doch mal sagen, auch guten Mix an Unternehmen und Dienstleistungen, Handel wollte ich mal auch wo mal erwähnen, Landwirtschaft, dass wir also gut aufgestellt sind und dass man das hier durchaus wagen kann und diese Immobilie, sei es ein Heim, eine Wohnung, nicht an Wert verlieren wird. Das darf man, glaube ich, hier für unsere Region so auch sagen, aufgrund der verschiedenen Faktoren, die wir haben. Von daher ist das immer noch gut, wer so etwas versucht und macht. Gut wäre ja sogar, wenn man sich das leisten kann, nicht erst, ich sag mal, viele, viele Jahre in Miete auszugeben. Wenn ich schon früher die Entscheidung treffen kann, es trifft ja alles zusammen, ne? Diese Zeit der Ausbildung, die häufig heutzutage eine verlängerte Phase ist, die Familiengründung und so weiter, ob das dann immer schon so geht. Aber wenn man diese Entscheidung früh treffen kann, ist das natürlich glücklich, weil ich schneller dann davon auch profitiere.
Ja, also am Anfang mutig zu sein, wenn es möglich ist, das Eigentum zu schaffen und nicht erst zu mieten. Aber es muss natürlich möglich sein.
Ja.
Das ist ganz klar in jungen Jahren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gibt es noch ein letztes Statement, was Sie Ihren Wählern zum Ende dieses Podcasts gerne sagen möchten?
Vielleicht, was mir jetzt ganz spontan einfällt, so am Ende auch gerade dieses Gesprächs, ist so einfach Mut, Mut zu haben, so die eigenen Entscheidungen zu treffen für das eigene Leben. Wir haben jetzt gerade so auch noch meinen Werdegang ja hier mal Revue passieren lassen. Das war ja für mich sogar auch noch wieder interessant, wenn man das so hört. Und einfach Ideen zu entwickeln und Mut zu haben. Und das wäre auch etwas, was ich mir für unsere Grafschaft wünsche, dass wir mutig vorangehen und hier unsere Region, die uns doch so sehr am Herzen liegt, dass wir das so voranbringen können, gemeinsam dann.
Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. An alle Hörer, geht wählen. Das ist das Wichtigste. Im September geht wählen.
Ja.
Ich bedanke mich bei Silvia Pünd-Kohoff, Landratskandidatin der SPD, mit der Vision, den kinderfreundlichsten Landkreis Deutschlands dort in der Grafschaft zu integrieren. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich drücke die Daumen und bin gespannt, was uns dort in den nächsten Monaten erwartet. Vielen Dank.
Gern. Dankeschön.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.